Immer wieder so, dass ich mir denke, wir können es irgendwie gar nicht wirklich mit Worten ausdrücken, oder? Was wir vielleicht gerne ausdrücken würden, wie groß und stark und mächtig unser Gott ist. Aber wir versuchen es und er freut sich, wenn wir es so ausdrücken, wie wir es einfach ausdrücken können. Ja, gut, hat noch mal jemand ein Zeugnis? Ja, bitte. Ja. Danke, ja. Bestimmt ein guter Tipp, ja, es aufzuschreiben. Ja, eben, damit man merkt, hey, ja, stimmt, da habe ich doch da gebetet und ach, jetzt ist es erfüllt, preist den Herrn. Manche Dinge gehen schnell, manche brauchen länger. Ja, wow. Ja, ihr seht schon, ich brauche heute eure Beteiligung. Unser Gott ist groß und stark und mächtig. Welche Bibelverse fallen euch dazu ein? Oder biblische Geschichten, wo ihr sagt, oh ja, da kommt es für mich ganz deutlich zum Ausdruck. Oder das ist für mich immer wieder eine Geschichte, an die ich denke. Was fällt euch da so ganz spontan ein? Jeder, der in ihn glaubt, ewiges Leben hat. Okay. Wo ist da jetzt die Größe Gottes? Ja, das stimmt. Ja, dass er einfach seinen Sohn dahin gibt. Was noch? Auferstehung Jesu. Ja. Ich denke, ist ein ganz gewaltiger Erweis seiner Macht und Stärke. Haben wir vorhin ja auch gesungen, er hat den Tod besiegt. Damit hat er das Zeichen schlechthin eigentlich in der unsichtbaren Welt auch gesetzt, nicht nur in der sichtbaren, und triumphiert über alle Mächte der Finsternis. Ja, was noch? Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr. Ja, super, passt eigentlich auch sehr gut, ist mir nicht eingefallen in der Vorbereitung. Bringt aber auch einen Punkt zum Ausdruck. Also ich habe heute vielleicht einfach so ein Sammelsurium von ein paar Punkten. Nämlich, ja, Gott sagt, nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch menschliche Macht und Stärke wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, der dann oft nur so ganz sanft weht und trotzdem die Mächte dieser Welt überwindet. Ja, es gibt manche Geschichten, wo man fast den Eindruck hat, Gott macht sich irgendwie einen Spaß draus, oder? Die menschliche Macht, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, zu degradieren oder bloßzustellen und einfach über sie zu triumphieren. David und Goliath zum Beispiel. Der riesige Goliath und der vergleichsweise schmächtige David mit einer Steinschleuder bringt er ihn zu Fall und tötet ihn. Halleluja. Bitte? Die Teilung vom Roten Meer, ja. Ja, richtig, genau. Die Pharaonen haben sich ja zum Teil selber als Götter betrachtet oder wurden als solche verehrt, ja, und haben sich, wer weiß was, eingebildet auf ihre Macht und Stärke. Ja, genau. Und dann geht Gott einfach her und tut da ein Wunder, teilt das Meer. Ja, das ist tatsächlich sogar meine Hauptgeschichte heute. da kommen wir gleich noch drauf. Noch irgendwas? Ja, auch so eine Geschichte. Genau, Daniel, einmal war er in der Löwengrube und dann waren drei Männer im Feuerofen. Und jedes Mal, ja genau, ging es da ja auch, ja, einerseits war da wieder diese menschliche Macht, die da Anbetung gefordert hat und damit war es letztlich auch ein geistlicher Kampf, wo Gott einfach gezeigt hat, wer hier der Stärkere ist und wer das eigentliche Sagen hat. Ja, Halleluja. Also, könnte man bestimmt jetzt noch viele weitere Stellen oder Geschichten anführen. Ja, ich habe tatsächlich auch lang gesucht, was nehme ich denn jetzt als Aufhänger? Und schließlich hatte ich dann den Eindruck, ja, ich nehme die Geschichte, wo Gott das Schilfmeer geteilt hat, den Auszug aus Ägypten. Wahrscheinlich kennen wir es so im Wesentlichen, deswegen erzähle ich es jetzt nur kurz. Nachlesen kann man das Ganze dann im zweiten Buch Mose. Also man muss ja auch ein bisschen die Vorgeschichte wieder wissen, also dass da vor vielen hundert Jahren schon Jakob und seine Söhne nach Ägypten gezogen sind, weil überall Hungersnot war und nur in Ägypten gab es noch was zu essen, weil Josef dort war und da diese Träume gedeutet hat und in den 7 fetten Jahren alles gesammelt hat und dann in den 7 mageren Jahren eben noch Versorgung da war. Ja, und dann kam da sozusagen so eine Großfamilie halt und durfte sich dann dort ansiedeln. Der damalige Pharao war ihnen natürlich wohlgesonnen, also es war ja die Familie von Josef. Aber naja, die Pharaonen haben gewechselt. Irgendwann war Josef wahrscheinlich in Vergessenheit geraten und dann war da dieses fremde Volk, das allmählich immer größer wurde und vielleicht bedrohlich für die Ägypter. Und dann haben die sich gedacht, naja, dann unterjochen wir die mal, machen sie zu unseren Sklaven, dann können wir sie klein halten und haben sie unter Kontrolle. Ja, und sie werden da also Jahre, ja eigentlich Jahrhunderte, etwa 400 Jahre geht diese Sklaverei und sie schreien zu Gott. Tja, also so viel zum Thema, ja, manches geht schnell, manches geht nicht so schnell. Sie mussten lange schreien, aber Gott hat ihr Schreien gehört. Er beruft dann schließlich den Mose und seinen Bruder Aaron und sagt ihnen, ja, ihr sollt jetzt das Volk da aus Ägypten herausführen. Da hat Mose erst auch gesagt, ja wie, ich kann das gar nicht und so weiter. Aber naja, man kann das nachlesen. Sie werden dann auch durch übernatürliche Zeichen und Wunder praktisch ausgewiesen vor dem Pharao. Und ja, dann geht es also kapitelweise so dieses Wechselspiel. Mose und Aaron kommen zum Pharao und sagen, hey, lass uns bitte ziehen. Und der Pharao sagt nein. Und dann schickt Gott die erste Plage. Ich weiß gar nicht, was die Plagen der Reihe nach sind. Ich glaube, der Nil wird zu Blut. Und dann sagt der Pharao vielleicht erst, also okay, bete, dass das aufhört, dann dürft ihr gehen. Und kaum hat es aufgehört, ändert er seine Meinung. Ja, so geht es ewig lang hin und her. 9 Plagen lang immer irgendwie dieses Spiel. Bete, dass die Plage aufhört, dann dürft ihr gehen. Und kaum hat sie aufgehört, nein, was fällt euch ein, ihr bleibt natürlich hier. Bis dann schließlich die 10., die letzte Plage kommt, wo Gott die ganze Erstgeburt in Ägypten tötet. Und dann der Pharao sich wirklich jedenfalls zunächst geschlagen gibt und sie ziehen lässt oder sogar eigentlich fortschickt, schaut, dass er wegkommt. Ja, und in dieser Nacht sollten die Israeliten dann ja auch das Passafest feiern, Lämmer schlachten, das Blut der Lämmer an ihre Türpfosten streichen. Ja, warum? Weil Gott gesagt hat, okay, in dieser Nacht gehe ich durchs ganze Land und werde eben überall die Erstgeborenen töten, außer da, wo eben dieses Blut an den Türen ist, das Blut des Lammes. Wir sehen natürlich die übertragene Bedeutung dann auch. Und die wurden vor diesem Strafgericht verschont. Ja, also, und dann hastig in der Nacht brechen sie auf und fliehen. Gott führt sie mit der Wolkensäule und der Feuersäule. Naja, und kaum sind sie wieder einen Tag oder so weg, dann überlegt sich der Pharao wieder anders und denkt, mein Gott, sind wir blöd, die ziehen zu lassen, und jagt ihnen also mit seinem ganzen Heer und eben seiner menschlichen Macht und seiner militärischen Macht hinterher. Dann lesen wir hier vielleicht mal kurz rein in 2. Mose 14, ab Vers 9. So jagten ihnen denn die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachiroth vor Baal-Zephon. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel. Okay. Das kann man, denke ich, verstehen, dass sie sich da in dem Moment fürchten und schrien zum Herrn. Ist, denke ich, gut, oder? Wenn man sich fürchtet, sollte man zu Gott schreien. Den nächsten Vers lassen wir dann lieber aus, aber nein. Sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ja, ich denke, auch das ist zutiefst menschlich, auch wenn wir vielleicht denken, das gibt's doch nicht, oder? Also jetzt haben sie die ganzen Plagen der Reihe nach erlebt und die Herrlichkeit Gottes. Und kaum droht Gefahr, kippen sie sozusagen schon wieder um. Aber ja, ich weiß nicht, wie es uns ergangen wäre. Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Ja, soweit die Ansage. Und naja, dann geht die Geschichte tatsächlich weiter. Die Wolken- und Feuersäule, die ihnen bisher immer vorangegangen ist, die tritt jetzt hinter sie und ist damit zwischen ihnen und den Ägyptern. Und dadurch kommen die ihnen einfach nicht näher als so auf einen bestimmten Abstand. Das heißt, Gott stellt sich selber dazwischen und beschützt sie. Ja, und dann sagt er so ganz banal zu Mose: So, jetzt streck deinen Stab und deine Hand aus über das Meer und dann wird sich's teilen und dann könnt ihr trockenen Fußes hindurchgehen. Kann man sich jetzt auch überlegen, was da im Mose vorgegangen ist. Gut, er hat auch schon viel erlebt. Mit seinem Stab hat er immer wieder eben auch schon in Ägypten die Wunder getan. Ja, und er hat offensichtlich dann Gott einfach vertraut, hat es gemacht. Ja, und dann teilt sich da dieses Meer durch ein Wunder. Es heißt hier schon, dass ein starker Ostwind geblasen hat. Jetzt weiß ich nicht, wie das physikalisch funktionieren könnte, ob so ein Wind da wirklich dann so eine Schneise in das Meer blasen kann. Es wird dann ja auch beschrieben, wenn sie durchziehen, dass links und rechts das Wasser wie eine Mauer stand. Und dann bläst noch dieser Wind, also und Nacht ist es, also irgendwie eine irre Situation, glaube ich. Ja, aber sie können hindurchziehen und die Ägypter verfolgen sie. Naja. Und dann, als alle Israeliten heil durch sind, sagt Gott wieder: So, jetzt streck wieder deine Hand aus. Und dann kehrt das Wasser zurück und alle Ägypter ertrinken. Moderne Theologen bezweifeln ja gerne diese ganzen Wunder oder suchen nach rein natürlichen Erklärungen. Eben, ja, da hat im richtigen Moment halt zufällig dieser Wind geweht, aber ich meine, selbst das ist doch schon ein Wunder an sich, wenn es so wäre, dass der genau im richtigen Moment weht und dann genau im richtigen Moment ja auch wieder aufhört. Also, es gibt da so diese nette Geschichte, dass eben ein junger Christ ganz begeistert seine Bibel liest und: Oh, das ist ja super, was hier steht. Und ja, was hast du denn? Fragt der ältere Christ. Ja, guck da, Israel konnte trockenen Fußes durchs Meer ziehen. Ja, schon richtig, aber das war da wahrscheinlich nur knietief, das Wasser, deswegen war das jetzt kein Problem, dass sie da durchgekommen sind. Ach so, okay, wenn du meinst, naja. Kurz drauf ist er wieder ganz begeistert und, oh, das ist ja super und Halleluja und, ja, was ist jetzt schon wieder? Ja, jetzt habe ich gelesen, dass die Ägypter im knietiefen Wasser ertrunken sind. Also, man kann es drehen und wenden, wie man will. Da hat unser Gott ganz mächtig eingegriffen. Und ja, genau das erkennt das Volk dann auch. Lesen wir mal am Ende von Kapitel 14 ein paar Verse. So rettete der Herr an jedem Tag Israel aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Und wenn man dann das Alte Testament weiterliest, dann stellt man ja fest, dass diese Geschichte praktisch immer wieder aufgegriffen wird. Und immer wieder erinnert man sich dran. Und ja, was ist das für ein Gott? Das ist der Gott, der uns da aus Ägypten geführt hat und der uns aus der Sklaverei befreit hat und der da dieses Wunder getan hat. Das ist unser Gott. Und er hat da seine Macht erwiesen. Wir haben es alle sagen, mit eigenen Augen gesehen. Ja, und die, die es mit eigenen Augen gesehen haben, sollten es ihren Kindern weitererzählen und die wieder ihren Kindern, dass das einfach nie in Vergessenheit gerät. Ja, und dann geht es im Kapitel 15 weiter. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn das folgende Lied. Sie sagten: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters, und ich will ihn erheben. Und dann geht's weiter und wird die Geschichte sozusagen auch nochmal in diesem Lied erzählt. Später heißt dann Vers 11: Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend? Wer ist dir gleich unter den Göttern? Denn damals haben die Menschen ja an alle möglichen Götter geglaubt. Vor allem die Völker drumherum hatten irgendwelche anderen Götter. Und da hat unser Gott eben auch ein ganz klares Zeichen gesetzt. Wer ist ihm gleich, wenn es überhaupt andere Götter gibt? Er ist herausragend und einzigartig. Oder noch mal ein paar Verse weiter dann. Noch dritter Aspekt. Es hörten es die Völker, sie bebten. Angst ergriff Philistäas Bewohner. Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs. Zittern ergriff sie. Es verzagten alle Bewohner Kanaans. Also, das muss auch die umliegenden Völker mächtig beeindruckt haben, als sie diese Geschichte da gehört haben, was da geschehen ist. Einerseits eben, ja, dieses Volk Israel kommt trockenen Fußes durch das Meer und die Ägypter ertrinken dann. Boah, was muss das für ein Gott sein, den die Israeliten haben, der so stark und mächtig ist? Da hat Gott eben auch da ein ganz klares Zeichen gesetzt. Er ist der einzig wahre Gott. Also, ich stelle mir vor, das muss da wie eine Bombe eingeschlagen haben, diese Nachricht. Und für die Leute war das halt nicht nur eine Nachricht, die in der Tagesschau kommt, sondern die haben das einfach auch mit ihrem Glauben in Beziehung gebracht und gedacht, oh, okay, was muss das für ein Gott sein? Ja, wir hatten vorhin schon die eine oder andere Geschichte, wo Gott eben einfach menschliche Macht und Stärke zunichte macht und er triumphiert. David und Goliath hatte ich schon gesagt, oder Gideon sollte mit nur 300 Mann gegen die haushoch überlegenen Midianiter kämpfen und hat sie besiegt mit Gottes Hilfe. Aber auch in heutiger Zeit, wenn man einfach nur den Staat Israel heute anschaut, 1948 neu gegründet, kurz darauf schon kriegerische Auseinandersetzung mit den umgebenden Staaten. Immer wieder wurden sie bedrängt, eigentlich auch von übermächtigen Feinden. Und sie konnten sich seitdem immer wieder behaupten. Ich denke, auch das ist einfach ein Wunder in unserer heutigen Zeit. Aber auch wir und wir Deutschen konnten 1989 das Eingreifen Gottes erleben. Das übermächtige kommunistische Regime in der DDR wurde seiner Macht entkleidet und vernichtet letztlich. Und auch das wurde sozusagen ja eben nicht durch Heer oder Kraft ist es geschehen, sondern ja, es gab friedliche Proteste, es gab Versammlungen in Kirchen, wo gebetet wurde. Es gab ein Jahr vorher, 1988, in ganz Deutschland Bußgottesdienste wegen der Reichspogromnacht 1938. Für mich ist das einfach auch so ein roter Faden, wo man sieht, ja, da hat Gott eingegriffen und er hat sich als der erwiesen, der wirklich mächtig ist. Ja, schön. Der Auszug aus Ägypten ist irgendwie für das alttestamentliche Gottesvolk die Geschichte schlechthin, an die sie sich immer wieder erinnern und die ihnen immer wieder Gottes Macht und Herrlichkeit zeigt. Ja, und wir hatten vorhin schon die Auferstehung Jesu, wo ich mir denke, das ist ein Stück weit die Entsprechung im Neuen Testament, beziehungsweise eigentlich ja noch die Steigerung. Also es war da ja schon von dem Passahlamm die Rede, dass sie schlachten sollten und das Blut einfach als Zeichen und Symbol der Rettung. Und Jesus wird eben genau mit diesem Passahlamm verglichen und er feiert mit seinen Jüngern das Passahfest unmittelbar vor seiner Kreuzigung. Und wir denken genau dann daran, wenn wir nachher auch wieder zusammen Abendmahl feiern, dass er dieses Passahlamm ist. Ja, und dann wurde er gekreuzigt und alles schien erstmal verloren und die menschlichen Mächte schienen triumphiert zu haben. Und dann holt Gott ihn einfach wieder aus den Toten zurück und demonstriert damit nochmal und noch gewaltiger seine Macht und Stärke, eben auch über den Tod und die Mächte der Finsternis. Nicht nur menschliche Mächte, Kräfte, sondern wirklich die geistlichen Mächte. Kolosser 2,15 steht zum Beispiel, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Halleluja. Ja, und so wie damals die umliegenden Völker dann gezittert haben vor diesem Gott, so zittert jetzt Satan vor unserem Gott. Und ja, eben, deswegen denke ich, ist dieser Sieg in der geistlichen Welt noch gewaltiger und noch wichtiger als alle Siege Gottes in der natürlichen Welt, die im Laufe der Geschichte geschehen sind. Ja, und so wie Gott damals die Israeliten aufgefordert hat, Jahr für Jahr dieses Passahfest zu feiern und eben von Generation zu Generation weiter zu erzählen, damit es nicht in Vergessenheit gerät, immer wieder sich daran zu erinnern, so hat Jesus uns auch aufgefordert, Abendmahl zu feiern, um jedes Mal auch wieder an das zu denken, was er da getan hat am Kreuz für uns, an seinen Sieg am Kreuz. Ja, und das wollen wir jetzt auch heute wieder miteinander tun, wie an jedem ersten Sonntag im Monat. Aber ich denke, so als Überleitung machen wir jetzt nochmal eine kurze Zeit des des Lobpreises. Auch nochmal passend vielleicht zu den Gedanken der Predigt. Ja, und dann feiern wir zusammen Abendmahl.